Und damit herzlich willkommen zu Thüringen, was geht? Einem Podcast der Volontärinnen und Volontäre von Funke Thüringen. In jeder Folge gehen unsere Hosts Julian und David der Frage nach, was den Freistaat wirklich beschäftigt. Real, ungeschönt und direkt live aus dem Herzen von Deutschland. Heute mit dabei
Stefan Kramer, Amt für Verfassungsschutz in Thüringen.
Und Laura Wahl.
Herr Kramer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Thüringen, was geht? Schön, dass Sie sich erstmal die Zeit genommen haben. Ich begrüße Sie hier auf unserer Lichtung. Ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt in diesem Podcast. Zur Erklärung nochmal, unser wunderschöner Raum hier heißt Lichtung in wunderschönen Grüntönen.
Sehr entspannend hier. Ich freue mich, da zu sein.
Solange unser Podcast-Raum noch nicht ganz fertig ist. Aber ich denke, hier lässt sich es, glaube ich, auch ganz gut aushalten.
Noch ist es kühl. Mal sehen, wie heiß die Diskussion jetzt wird.
Die wird richtig heiß werden. Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde einfach mal sagen, stellen Sie sich einfach, glaube ich, mal der Community, den Hörern da draußen vor. Wer sind Sie? Was machen Sie?
Ja, mein Name ist Stefan Kramer. Ich bin seit 2015, also fast im neunten Jahr jetzt, Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen und kümmere mich insofern als einer von 16 Landesbehördenchefs, eine Chefin haben wir dabei in Baden-Württemberg, um die gesetzlichen Aufgaben des Verfassungsschutzes, will heißen Extremismusbekämpfung, Spionageabwehr, Geheimschutzaufgaben und vieles mehr dazwischen. Und freue mich heute hier bei Ihnen zu sein und wir werden sicherlich über einige der Themen diskutieren.
Ja, auf jeden Fall. Unser Hauptthema wird natürlich sein der Umgang mit Rechtsextremismus, gerade weil das ja in Thüringen auch momentan in der Debatte eine große Rolle spielt. Aber bevor wir den Schwenk dazu finden, vielleicht erstmal, ist es vielleicht gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, aber wie sieht denn so ein klassischer Arbeitstag für einen Chef einer so wichtigen Behörde eigentlich aus?
Naja, also man hat Außentermine wie diesen hier zum Beispiel, wo man bei Podcasts mitmacht und sich erstmal auf die neuen Medien auch ein bisschen einstellen muss. Das ist nun mal was anderes als ein Zeitungsinterview oder selbst ein Fernseh- oder ein Radiointerview. Ich habe natürlich Besprechungen mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich werde informiert über die aktuelle Lage beziehungsweise aktuelle Erkenntnisse, die uns vielleicht umtreiben und auch Entscheidungen erfordern. Manchmal kommt auch noch das Ministerium dazu. Ansonsten habe ich einen gefüllten Terminkalender, sowohl mit Politikerinnen und Politikern, aber auch teilweise mit Bürgerinnen und Bürgern, die entweder was zum Amt wissen wollen oder aber die sich beschweren wollen, die diskutieren wollen. Also es ist vielfältig. Ich habe es jedenfalls nicht langweilig und hin und wieder kommen dann auch noch mal Besuchergruppen, die uns entweder im Amt besuchen oder ich fahre raus, um eben den Bürgerdialog zu pflegen, denn vermutlich anders, als sich das die meisten vorstellen, sitze ich also nicht nur den ganzen Tag in meinem Büro und biege die Büroklammern gerade, sondern bin draußen, diskutiere mit den Menschen, mit den Bürgerinnen und Bürgern und höre mir natürlich auch an, welche Sorgen und Ängste und Nöte sie haben oder welche Wut sie eben auch haben, gerade in den letzten Monaten im Zusammenhang mit der Frage, was läuft schief in Thüringen, wie verhält sich die Politik vielleicht richtig oder falsch, was muss erklärt werden. Manchmal komme ich mir so ein bisschen vor wie der jüngere Bruder unseres Bürgerbeauftragten, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die Menschen eine Menge Fragen und eine Menge Sorgen haben und kaum jemand eben da ist, der sich mit ihnen unterhält.
Ach krass, aber wie kommt man denn überhaupt in die Position einer Behörde, also Verfassungsschutzchef, vor allem auch in Thüringen, das ist ja ein sehr hohes Amt, wie kommt man da hin?
Ja, es ist eine Amtsleiterfunktion, ein sehr hohes Amt, kommt immer relativ drauf an, von aus welcher Perspektive Sie drauf schauen. Wie wird man das? Durch Handauflegen, beziehungsweise durch Auswahl eines Innenministers oder Ministerpräsidenten in meinem Fall. Die Stelle war über Jahre vakant und wir haben uns unterhalten und als ich den Vorschlag gemacht habe, mehr als Scherz, habe ich dann 3 Monate später einen Anruf bekommen und wir haben uns dann doch intensiver unterhalten. Aber das sind unterschiedliche Karriereentwicklungen. Man bewirbt sich auf solche Stellen in anderen Bundesländern zum Beispiel oder aber es wird dann auch meistens aus dem Bereich der Polizei jemand gefunden, der dann zum Nachrichtendienst wechselt, was insofern aus meiner Sicht zumindest ein bisschen kritisch ist, weil gerade Polizei und Nachrichtendienst ja getrennt sind bei uns und das aus guten Gründen, aus historischen Erfahrungen heraus. Wir haben teilweise Juristen, wir haben Polizisten, wir haben aber auch Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler dabei, also die Feststellung, es seien immer nur Juristen, ist falsch. Im Übrigen auch das, was zeitweise von AfD-Vertretern in Thüringen verbreitet wird. Ich hätte gar nicht Verfassungsschutzpräsident werden dürfen, weil ich keinen juristischen Abschluss habe. Das ist Blödsinn. Im Gesetz heißt es, er soll ein Volljurist sein und das gibt einen Ermessensspielraum. Das ist alles oft genug beantwortet worden, aber irgendwie hält sich dieses Argument oder besser gesagt diese falsche Darstellung hält sich sehr hartnäckig. Aber so ist es nun mal. Ich bin jetzt im 9. Jahr und schauen wir mal, wie es weitergeht.
Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, dass Sie einen sehr vollen Terminkalender haben. Wie schaffen Sie es denn auch in Ihrem Job? Da sehen Sie ja, und wir werden ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf kommen, da sieht man ja durchaus gewisse menschliche Abgründe, nenne ich es mal. Wie schaffen Sie es, abseits der vielen Termine und dieser Sachen abzuschalten? Oder ist das auch gar nicht, oder ist das gar nicht möglich, wenn man in so einem...
Ich sag mal so, man muss natürlich sich seine Freiräume auch schaffen. Man hat Familie, man hat Hobbys, man hat auch Freizeit. Wobei ich immer sage, gerade als Amtschef ist es so, in so einem Bereich einer Sicherheitsbehörde, und das geht vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, nicht nur bei den Nachrichtendiensten, auch bei der Polizei und auch anderen Sicherheitsbehörden ebenso. Man ist eigentlich 24/7, 365 Tage im Dienst. Man ist erreichbar, auch im Zweifel für die Kollegen, um dann in kritischen Situationen Entscheidungen zu treffen. Natürlich hat man, wie ich dankenswerterweise, einen sehr engagierten und umtriebigen Stellvertreter auch und auch andere Kollegen, die im Notfall mal einspringen. Aber wir sind eigentlich alle rund um die Uhr immer dabei und auch immer erreichbar, weil das gar nicht anders geht in so einem sensiblen und auch teilweise eben sehr gefährlichen Bereich, wo es um die Abwehr der von mir eben beschriebenen grundgesetzlichen Auftragslagen auch geht. Aber ja, man schafft sich seine Freiräume, man diskutiert untereinander. Das ist wie so eine kleine Familie natürlich auch. Was nicht heißt, dass man immer nur friedlich und fröhlich miteinander umgeht, aber im Großen und Ganzen sind wir ein eingespieltes Team. Oder wie ich immer sage, als Marinesoldat, wir sind eine Crew. Wir sind eng zusammen, wir arbeiten auch intensiv miteinander. Das ist schon was Besonderes, aber das macht natürlich auch nicht nur die besonderen Belastungen innerhalb des Verfassungsschutzes aus, sondern eben halt auch die Besonderheit in diesem Amt. Und ich finde, das ist auch was Positives auf der anderen Seite.
Spannend auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, vielleicht kriegen wir jetzt so ein bisschen den Schwenk hin zu unserem Hauptthema, was mir so ein bisschen aufgefallen ist oder gerade in vielen Gesprächen mit vielen Freunden. Ich hoffe, wir haben natürlich viele junge Hörer auch da draußen. Wie wird denn, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel zum Beispiel AfD, oder wie wird eine Organisation denn beispielsweise beobachtet, als Verdachtsfall eingestuft oder als auch in Teilen rechtsextremistisch eingestuft? Das sind ja drei unterschiedliche Paar Schuhe. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was denn von den drei Sachen zum Beispiel so der Unterschied ist oder wie denn der gesamte Prozess eigentlich dahin abläuft?
Das kann ich gerne tun, und das müssen wir überhaupt nicht an der AfD festmachen, sondern das ist ein Prozess, der im Grunde genommen immer gleich läuft. Zumindest in seinen Anfängen und in seinen Rahmenbedingungen. Und die fußen einfach auf unserem Verfassungsschutzgesetz, beziehungsweise dann auch auf den entsprechenden Parallelnormen in der Verfassung, sowohl in Thüringen als auch im Grundgesetz. Im Verfassungsschutzgesetz heißt es konkret, dass wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorliegen, dann ist der Verfassungsschutz im Grunde in seinem Geschäftsbereich auch gefragt und muss dies prüfen. Wir fangen zunächst mit einem Prüffall an, wo es um mehr geht als eben nur irgendwelche Gerüchte oder irgendwelche Leute, die irgendwelchen Leuten unterstellen, sie hätten irgendwas gemacht, sondern da müssen schon erstmal tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, wenn auch nur in nicht so intensiver, vielleicht in ersten Erfahrungssplittern, in ersten Erkenntnissplittern. Wir schauen uns das dann an, ob das tatsächlich seriös ist oder ob das eben, wie gesagt, nur Gerüchte sind. Wenn es Gerüchte sind, gehen wir den Sachen nicht weiter nach. Wenn es aber tatsächliche Anhaltspunkte sind, dann nehmen wir uns diese Informationen, schauen uns die erstmal genauer an, verdichten diese Informationen. Alles mit öffentlich einsehbaren Informationen. Da ist noch nichts mit Nachrichtendienst und nachrichtendienstlichen Mitteln, sondern wir gucken einfach, was gibt's da für Informationen. Erhärtet sich dieser Anfangsverdacht, wenn Sie so wollen, um es dann weiter zu verdichten. Und wenn es eine Verdichtungssituation gibt, also dass es konkreter wird, dann kommt als nächstes ein sogenannter Verdachtsfall. Das heißt, man hat den Verdacht, dass hier tatsächlich eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorliegt. Und wenn Sie dann weiter sammeln in diesem Verdachtsfall-Verfahrensstadium, dürfen wir darüber reden. Wir müssen es als solchen aber kennzeichnen und auch explizit benennen als Verdachtsfall eben. Dürfen dann auch schon immer mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip berücksichtigend auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Was heißt Verhältnismäßigkeit? Ganz einfach, wenn Sie Informationen mit einfachen Mitteln erlangen können, dann dürfen Sie auch nur einfache Mittel benutzen. Also mit anderen Worten, man fährt jetzt nicht das komplette Programm, also man würde gar nicht auf die Idee kommen, eine G10-Maßnahme, also eine Kommunikationsüberwachung oder aber eine Observation oder aber Quelleneinsatz zu fahren, wenn man das gar nicht braucht, um die Information zu haben. Also hier gibt's, wie gesagt, auch nochmal das Verhältnismäßigkeitsprinzip, was eine Berücksichtigung ist. Also man darf mit anderen Worten nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern man muss angemessen auf die Neugierde und auf das Informationsbedürfnis eingehen. Das tun wir dann, wir verdichten dann weiter. Oder aber, wenn sich herausstellt, das war alles nur Mumpitz, da ist nichts dran oder Menschen sind falsch verstanden worden, dann machen wir den Aktendeckel auch zu und sagen, da ist nichts dran, Deckel zu, Feierabend, das war's. Stellt sich aber heraus, dass die Sache doch ernster ist und dass sich auch handfeste Belege finden. Ich spreche nicht von Beweisen, weil Beweis ist immer so eine Sache aus dem Strafprozess oder aus den juristischen Prozessen. Und genau da sind wir ja eben nicht als Verfassungsschutz. Dann kann es sein, dass irgendwann die höchste, die Königsklasse erreicht wird, dass es sich um eine erwiesene extremistische Bestrebung handelt. Das heißt, wir haben die konkreten Anhaltspunkte so weit verdichtet, dass wir davon ausgehen, es gibt keinen Zweifel mehr daran. Und das ist dann sozusagen die letzte Bearbeitungsstufe. Im Ergebnis ist es so, dass wir über diese Erkenntnisse dann berichten in unserem Jahresbericht und zwischendurch auch die Aufgabe laut unseres Gesetzes haben, nicht nur die Politik, Justiz und Polizei sowieso zu informieren, damit die dann gegebenenfalls ihre Aufgaben wahrnehmen können, sondern wir berichten auch in die Öffentlichkeit, damit die Öffentlichkeit eben auch sich ein Bild davon machen kann, welche Gefahren vorhanden sind. Und hier muss man eben unterscheiden zwischen kleinen Vereinigungen, Personenzusammenschlüssen und eben Parteien, weil Parteien natürlich aufgrund ihres Schutzes durch Artikel 21 und durch ihre besondere Rolle, die sie in der Demokratie spielen, auch nochmal einen besonderen Schutz genießen. Aber es gibt kein Verbot, dass der Verfassungsschutz nicht auch eine Partei beobachten darf, wenn sich eben Belege dafür finden, dass diese die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen will. Ganz wichtig an dieser Stelle, vielleicht, weiß nicht, ob Sie es noch fragen werden, aber ich sage es jetzt einfach mal, wir sind keine Meinungspolizei. Also wir sind nicht dafür zuständig zu schauen, ob das, was an Meinungen draußen geäußert wird, richtig schön ist, qualifiziert ist, zutreffend ist. Das ist alles für mich zumindest als Verfassungsschützer völlig uninteressant, sondern es geht nur und ausschließlich darum, ob es sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Also wenn man so will, den vom Verfassungsschutz, vom Bundesverfassungsschutz definierten Wesensgehalt unseres Grundgesetzes. Und das ist die Würde des Menschen, das ist das Rechtsstaatsprinzip und das Demokratieprinzip. Wenn eines dieser drei Bereiche angegriffen wird oder sogar alle drei gemeinsam, dann ist die rote Linie überschritten, warum und wann wir uns dann kümmern müssen. Es ist dann im Übrigen auch keine Ermessensentscheidung, habe ich da heute Lust drauf oder nicht oder haben wir noch freie Kapazitäten, sondern wenn wir solche Erkenntnisse haben, dann müssen wir uns auch drum kümmern. Und das tun wir dann entsprechend auch. Aber wie gesagt, das sind ganz klar auch gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungswege, die wir hier vornehmen. Und wir müssen das auch dokumentieren. Also ich kann mir nicht morgens nach dem Kaffee auf einmal überlegen, oh, dieses oder jenes hat mir nicht gefallen. Und da fangen wir dann jetzt an, irgendwie meine Leute drauf anzusetzen, sondern wir haben ganz klare gesetzliche Rahmenbedingungen und innerhalb derer bewegen wir uns. Deswegen auch dieses Argument, was ich manchmal zu hören kriege, wir seien ja bloß ein willkürliches Instrument des Innenministeriums oder wir seien ein Regierungsschutz, insofern Blödsinn ist, weil wir arbeiten nicht willkürlich und bloß weil irgendjemand Lust hat oder irgendjemandem irgendwer nicht gefällt, sondern wir orientieren uns glasklar an diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und noch eins an dieser Stelle, im Zweifel, wenn wir dann auch öffentlich machen, dass wir jemanden oder eine Gruppe als Gefahr ansehen, dann kann diejenige, derjenige oder die Gruppe auch vor Gericht ziehen. Und dann muss ich einem Verwaltungsrichter im Verfahren ganz klar vorlegen und erläutern und am besten den Richter oder die Richterin dann auch davon überzeugen, dass wir im Rahmen der gesetzlichen Auftrages gehandelt haben. Wenn mir das nicht gelingt, dann kassieren die Einstufung und dann gibt's natürlich ordentlich Ärger. Das ist bisher nicht passiert. Also insofern kann ich nur sagen, das ist ein kontrolliertes, rechtsstaatlich aufgebautes Verfahren, und nichts, was irgendwelche Hinterzimmergruppen in irgendeiner Form entscheiden würden.
Wie lange dauert denn mitunter so ein gesamter Prozess oder kann man das gar nicht so pauschal sagen, weil es je nach Fall auch unterschiedlich ist? Also es sein kann, dass eine gewisse Organisation über Jahre beobachtet werden muss, bei einer anderen Gruppierung, Partei, ist was auch immer, ist es eindeutig oder?
Sie haben es schon genau richtig erkannt, das hängt natürlich immer auch vom Corpus Delicti ab, mit dem wir uns beschäftigen. Entweder die machen es uns ganz einfach, weil sie relativ klare, auch öffentliche Belege liefern. Da muss man gar nicht so viel hinter die Kulissen gucken, dann muss man gar nicht erst die Gardinen beiseite räumen oder in irgendwelche Schränke schauen, um zu sehen, was sie tatsächlich wollen. Oder aber sie machen es uns schwer, weil sie sozusagen im Schaufenster, wie man so schön sagt, also nach draußen sich ganz moderat geben. Ja. Aber wenn das Schaufenster dann zugezogen ist, die Gardinen davor sind, im Hintergrund ganz anders reden und dann schauen wir natürlich genau hin. Also insofern kann das dauern, es kann aber auch ganz schnell gehen. Es kann im Übrigen, wie in manchen Fällen auch in Thüringen passiert, man muss dann gar keine nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen, sondern es reicht, wenn man das, was man öffentlich von diesen Gruppierungen sieht, zusammenträgt, bewertet, um zu einem Ergebnis zu kommen. Aber ich will Ihnen nur, um nochmal deutlich zu machen, dass das hier keine Willkürmaßnahme ist. Im Bereich des Verdachtsfalls zum Beispiel ist es so, dass natürlich so eine Behörde wie der Verfassungsschutz jetzt nicht ins Unendliche hinein eine Gruppierung als Verdachtsfall bearbeiten kann. Ja. Erstens fehlen mir dafür die Personalressourcen und die muss ich sehr sorgfältig einsetzen, um mit den vielfältigen Gefahren umzugehen. Und zweitens gibt es eine eiserne Regel, man kann auch eine Gruppierung nicht ewig als Verdachtsfall bearbeiten, sondern man muss dann nach einer angemessenen Zeit, einer vertretbaren Zeit dann auch sagen, so jetzt aber Karten auf den Tisch, ist die Sache nun extremistisch oder ist sie es nicht? Und wenn sie es nicht ist, dann muss man den Aktendeckel auch schließen. Also es kann eigentlich kein Fall eintreten, in dem eine Gruppierung endlos irgendwie in einer Verdachtsfallbearbeitung oder so landet. Entweder man hat die Beweise, man hat die Belege, man zieht den Sack zu und macht einen Strich drunter und sagt, das ist extremistisch, oder aber man stellt die Sache ein und löscht dann die Daten auch wieder.
Jetzt kommt ja häufig, gerade von der rechten Seite, würde ich jetzt mal sagen, auch häufig der Vorwurf, weil gerade wahrscheinlich auch aufgrund unserer Historie wir bei Sachen, bei Rechtsextremismus wahrscheinlich ganz besonders sensibel sind, kommt häufig der Vorwurf, dass sowohl auch Linksextremismus, das Thema werden wir jetzt nicht spezifisch behandeln, aber kein trotzdem Problem, ja, das Argument, ja, also es würde jetzt inhaltlich den Podcast sprengen, aber da das inhaltlich oder von der Aussage her öfter mal kommt, dass Linksextremismus deutlich weniger behandelt wird oder weniger drauf geguckt wird als Rechtsextremismus. Kann man das so pauschal sagen oder ist das auch prozentual einfach so, dass wir mehr rechtsextremistische Fälle haben als Linksextremisten?
Also schauen Sie, pauschalisieren ist immer gefährlich, weil man in der Regel zielsicher an der Realität vorbeigeht. Zweitens, wir haben den Vorwurf auch aus der linken Ecke immer wieder gehört, so nach dem Motto, ja, ihr kümmert euch mehr um die Kommunisten und Anarchisten und Autonome als um die Rechtsextremisten. Oder etwas salopper formuliert, ihr seid auf dem rechten Auge blind. Also egal, welche Gruppe man sich anschaut, man muss sich mit diesem Vorwurf auseinandersetzen. Der geht an der Sache vorbei, was aber nicht heißt, dass wir natürlich bei unserer Arbeit auch Schwerpunkte setzen. Ich will es mal etwas salopp formulieren. Wenn ich auf der einen Seite nicht nur vom Personenpotenzial, sondern von den Aktivitäten, die auch entfaltet werden, eben wesentlich mehr rechtsextremistisch motivierte Tathandlungen habe. Nochmal, es muss hier nicht um strafbare Handlungen gehen, es geht hier einzig und allein um Aktionen, um tun gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann ist ja völlig klar, dass ich mich natürlich mit der Bearbeitung dieser rechtsextremistischen Vorfälle noch intensiver auseinandersetzen muss, als beispielsweise mit Altkommunisten, die mit Rotweingesängen irgendwie versuchen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung beziehungsweise die Bundesrepublik Deutschland zu verunglimpfen. Es ist richtig, dass wir in den letzten Jahren, und damit haben wir im Amt auch sehr das ist eine Belastung, mit der meine Kolleginnen und Kollegen und wir alle sehr zu kämpfen haben. Wir haben in allen Phänomenbereichen einen Zuwachs gehabt. Schelm, wer Böses denkt, das ist natürlich auch bedingt dadurch, dass Links- und Rechtsextremismus sich auch natürlich gegenseitig behaken. Ja. In anderen Worten, die Linksextremisten immer sagen, Antifaschismus sei allein ihre Aufgabe und die Arbeit müssen sie in die Hand nehmen, weil die Behörden es ja nicht täten. Umgekehrt sagen die Rechtsextremisten natürlich, ja, die Linksextremisten terrorisieren den Staat. zerstören unsere Rechtsbasis, greifen uns an und so schaukeln sie sich dann auch noch gegenseitig hoch. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben eigentlich einen Zuwachs an Radikalität, an Extremismusvorfällen in allen Bereichen. Und das bedeutet am Ende, dass wir entweder mehr Personal einstellen oder aber mit dem Personalkörper versuchen müssen, allen Phänomenbereichen gerecht zu werden. In der Tat ist es aber so, und ich bin dazu oft befragt worden, wo ich die größte Gefahr im Moment sehe. Und da geht es darum, dass es für mich um eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht. Es geht nicht um die Gefahr, wo haben Sie die größte Wahrscheinlichkeit, auf der Straße von irgendeinem Extremisten angepöbelt oder angegriffen zu werden. Das ist auch wichtig, wäre aber zum Beispiel in erster Linie eine Abwehraufgabe für die Polizei als Gefahrenabwehrbehörde und dann für die Justiz. Aber für uns als Verfassungsschutz geht es um die Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also des Wesensgehalts unserer Verfassung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist die größte Bedrohung zum jetzigen Zeitpunkt aus dem Bereich des Rechtsextremismus. Warum? Nicht, weil die Angriffszahlen besonders hoch wären, sind sie im Übrigen, aber weil es einfach darum geht, dass es der neurechten Szene in den letzten 10 Jahren gelungen ist, soziale Räume zu erobern und zum Beispiel mit dem parlamentarischen Arm dieser neurechten Bewegung, und das ist in Thüringen die AfD, die seit 2021 von uns als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden ist, im Grunde es geschafft hat, in die Parlamente und damit in die Herzkammern der Demokratie zu gelangen und da den Versuch eben unternimmt, nach unserer Einschätzung, die Demokratie zu bekämpfen, sie abzuschaffen. Wir haben die Verstöße zusammengefasst, wo es um die Verstöße gegen die Menschenwürde, um das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip geht. Also im Grunde genommen besteht für mich die größere Gefahr im Moment darin, dass es ihnen gelungen ist, gesetzliche und andere Hürden zu überwinden und in den innersten Kreis unserer Demokratie, ins Parlament, in die Kommunal-, in die Kreistage hineinzukommen, teilweise sogar Funktionen zu übernehmen, wo sie, wenn sie so wollen, im Fahrersitz und in dem Fahrerinnensitz unserer Demokratie sitzen. Und das, glaube ich, macht sie eben an der Stelle so besonders gefährlich.
Jetzt haben wir ja auch bald die Landtagswahl, hatten auch schon Kommunalwahlen. Und man merkt ja, dass das politische Klima natürlich unfassbar aufgeheizt ist und gerade auch das Thema der Schutz von Politikern selber, ist ja egal, welche Partei es trifft ja irgendwo alle, dass es Anfeindungen gibt und dass es auch zunehmend auch körperliche Attacken gibt. Hat sich das auch in den Jahren aufgrund der politischen, ich sag jetzt mal instabilen Lage, so ganz instabil ist es ja nicht, aber aufgrund dieser Lage hat sich das in den letzten Jahren da auch intensiviert, also dass jetzt auch Leute intensiver auch körperlich aufeinander losgehen, auf Politiker, auf Volksvertreter?
Also ob man die politische Lage instabil nennen kann oder die Verfassung unseres Thüringer Landes instabil nennen kann, da müssten wir jetzt nochmal drüber diskutieren, ja. Das ist sicherlich Ansichtssache. Wir haben eine Regierung, wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat. Ob die Bürgerinnen und Bürger, und das ist, glaube ich, einer der Kernpunkte, warum sie so wütend sind, ob dieser Rechtsstaat tatsächlich überall funktioniert, ob der Staat überall funktioniert, ob der Staat den Bürgern im Bereich Gesundheit, im Bereich Sicherheit, im Bereich Bildung die Probleme löst und die Sicherheit gibt, die sie erwarten. Das ist sicherlich einer der Kernpunkte, warum aus meiner Sicht, so glaube ich, die Stimmung eben sehr aufgeheizt ist. Aber das ist nicht das, was der Verfassungsschutz zu beurteilen hat. Das ist allenfalls die Frage, wo liegen die Ursachen für das, womit wir uns zu beschäftigen haben. Was man klar sagen kann ist, und das ist ein Prozess, der ist mindestens 10 Jahre schon im Beginn, wenn nicht sogar schon früher. Das kann man sich im Übrigen anschauen, wenn man sich die Mitte-Studie oder auch Studien der Adenauer-Stiftung, um auch andere politische Parteistiftungen damit einzubeziehen, aber auch sozialwissenschaftliche Studien anguckt. Ja, man schaut sich den Thüringen-Monitor an oder man schaut sich beispielsweise den Bericht des Bürgerbeauftragten des Landtages an und liest ihn dann vielleicht auch, um zu erkennen, was treibt die Leute denn auf die Palme. Die Leute sitzen auf der Palme und ja, was wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, das ist wie gesagt keine ganz junge Entwicklung, die ist lange absehbar und ich sage mal, es dauert eine Weile, bis der deutsche Michel dann mal auf der Barrikade sitzt und wütend ist. Wir haben eine zunehmende Radikalisierung von Teilen unserer Gesellschaft. Es werden immer mehr Teile und zwar nicht nur an den Rändern, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft, also die gut bürgerliche Mitte, die in der Zwischenzeit zu einem erschreckenden Teil Gewalt in der politischen Auseinandersetzung als legitimes Mittel begreift. Wir haben das teilweise ganz extensiv in der Corona-Pandemie gesehen. Ich sag mal, wo biedere Bürger mit Regenbogen, Regenschirmen und Korthose plötzlich auf Polizeibeamte eingedroschen haben. Also wo es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Wir haben allerdings auch erlebt, es geht hier nicht nur um Gewaltakte und Angriffe, ich rede jetzt gar nicht von verbal, sondern von körperlich, gegen Vertreter des Staates, sondern wir haben auch erlebt, in den letzten Jahrzehnten muss man leider schon sagen, dass sich auch untereinander gegen politisch Andersdenkende, gegen Menschen, die einfach anders aussehen, urplötzlich Gewalthandlungen entladen, sodass man eben im Ergebnis zu dem Schluss kommen muss, dass die Radikalisierung und Gewaltbereitschaft, also die quasi sozusagen Hemmschwelle um Gewalt, körperliche Gewalt, Hass und Hetze und anderes im politischen Dialog oder in der politischen Diskussion, von Dialog kann da, glaube ich, keine Rede mehr sein, anzuwenden, dass diese Hemmschwelle immer weiter gesunken ist. Und das hat sich zuletzt dann auch darin geäußert, dass zum Beispiel Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf angegriffen wurden, dass teilweise Brandanschläge stattgefunden haben. Im Übrigen auch an der Stelle, das will ich ganz klar sagen, wir haben von Anfang an auch als Sicherheitsbehörde im Blick gehabt, dass auch AfD-Büros hier überproportional angegriffen worden sind, sei es durch Farbschmierereien, sei es durch Sachbeschädigungsdelikte, aber auch körperliche Angriffe, die stattgefunden haben. Also man kann sehr deutlich sagen, ich will nicht sagen, hier schenkt die eine Seite der anderen nichts, aber wir erleben in allen Bereichen des politischen Spektrums diese Angriffe und müssen uns natürlich als Sicherheitsbehörden und als Rechtsstaat damit auseinandersetzen.
Klar, der Thüringer Wahlkampf ist aufgeheizt und am Ende des Tages tragen sicherlich auch alle Seiten ein Stück weit dazu bei. Doch insbesondere die Grünen sind von verbalen und körperlichen Attacken betroffen. Das berichtet uns die Landtagsabgeordnetin Laura Wahl und erzählt auch, welche Maßnahmen man im Rahmen des Kommunalwahlkampfs bereits ergreifen musste.
Ich würde aber schon auch sagen, dass insbesondere wir als Grüne im Moment eine neue Qualität spüren und nicht nur im Moment, ehrlich gesagt, sondern schon seit einiger Zeit, weil man einfach gerade sehr deutlich spüren kann, wie der Hass, und ich möchte es durchaus Hass nennen, auf uns Grüne im letzten Jahr extrem zugenommen hat und das an manchen Stellen auch nicht mehr gerechtfertigt ist mit legitimer Kritik, sondern halt wirklich komplett falsche Erzählungen verbreitet werden, direkte Angriffe auf unsere KandidatInnen stattfinden, und das ist dann schon eine neue Stufe, mit der wir gerade insbesondere zu kämpfen haben, definitiv. Also es ist schon so, dass wir im Kommunalwahlkampf zum Beispiel das Thema Sicherheit natürlich immer mitgedacht haben. Auch hier in Erfurt war für uns als grüner Kreisverband eine Grundregel an Ständen beim Plakatieren, man macht es immer nur zu zweit, weil ich muss ganz ehrlich sagen, allein würde ich nicht Plakate aufhängen, da kann einfach zu viel passieren.
Herr Kramer.
Jetzt haben Sie ja eben schon Corona angesprochen. Eine Sache, die ja auch, glaube ich, vielen jungen Menschen ja auch auffällt, ist auch diese, ich will nicht sagen, dieser Hass, der sich auf Social Media zum Teil entwickelt. Aber wie problematisch sind auch die sozialen Netzwerke, wo es ja zunehmend auch schwerer fällt oder wo es aus meiner Sicht eigentlich nie möglich war, wirklich tiefgehend politische Debatten zu führen. Einfach, inwiefern ist das auch problematisch und trägt das zu dieser...
Also ich werde jetzt kein Bashing der sozialen Medien betreiben, aber einfach schlicht und ergreifend, weil es gibt immer mindestens zwei Seiten einer Medaille. Also es gibt Vorteile und Nachteile durch die Digitalisierung, durch das Internet, durch die sozialen Medien. Ich glaube, wo wir anfangen müssen, ist der erste Punkt. Sind das wirklich soziale Medien? Nein, das sind sie nicht. Sie nutzen unsere sozialen, menschlichen Bedürfnisse, um entweder Geschäfte damit zu machen oder aber auch politische Nachrichten und Argumente in die Welt zu bringen und zu verbreiten. Sie sind im Grunde genommen ein neues Medium, so wie irgendwann die Zeitung erfunden wurde, wie irgendwann der Buchdruck erfunden wurde. Ich weiß, das ist alles schwer vorstellbar, aber das sind Medien, mit denen wir leider nicht gelernt haben, wirklich gut umzugehen. Und das führt dazu, dass natürlich diejenigen, die solche Medien, was im Übrigen früher auch bei Zeitungen oder bei Büchern der Fall gewesen ist, nur um dieses Beispiel zu nehmen, Sie können Radio und Fernsehen da auch mit einreihen, die natürlich auch von Menschen und von Leuten mit ihren Idealen, mit ihren Ideologien missbraucht werden können. Und die Frage ist halt eben, unterbinde ich jetzt den Missbrauch oder schule ich diejenigen, die diese Medien nutzen, dass sie kapieren, wenn sie hinter die Fichte geführt werden? Ich halte Letzteres für die bessere Lösung, weil alles andere geht in die Richtung Zensur und Zensur wollen wir nicht, dürfen wir nicht. Wir haben dazu Regelungen auch im Grundgesetz. Denn die Frage ist dann immer die, wer entscheidet denn am Ende, was dort gezeigt werden darf oder worüber darüber geredet werden darf und worüber nicht. Also insofern, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben da nie wirklich uns drüber intensiv, glaube ich, auch gesellschaftlich unterhalten. Wir sehen jetzt teilweise furchtbare Resultate, wie Menschen beeinflusst werden können durch Desinformation, durch andere Dinge. Übrigens alles nicht neu. Das hat es auch schon zu Zeiten von Rundfunkempfängern und Zeitungen gegeben, dass man mit falschen Informationen Menschen beeinflussen wollte. Aber das funktioniert natürlich heute mit Digitalisierung und sozialen Medien alles viel, viel schneller. Ja, auch die Betreiber dieser Plattformen haben eine Verantwortung, aber die haben in erster Linie natürlich wirtschaftliche Interessen, die für sie eine Rolle spielen, was auch völlig legitim ist. Ich will das hier gar nicht in Abrede stellen, aber darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man sich zum Beispiel auf solchen Plattformen bewegt. Also wenn ich dann immer höre, ja, sie werden dort kostenlos versorgt. Nein, nichts ist umsonst. Im Zweifel zahlen sie mit ihren Informationen und Daten, die sie dort preisgeben. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Wir müssen uns im Klaren darüber sein. Da bin ich im Übrigen auch anderer Ansicht. Es heißt immer, Sie haben das eben so ein bisschen angedeutet, ja, man sei ja gar nicht in der Lage, über die sozialen Medien quasi auch seriöse Informationen zu verbreiten. Ich denke schon, dass man das kann, aber hier kommt es eben darauf an, weiß ich diese Medien wirklich zu nutzen, so wie sie funktionieren. Wenn ich aber anfange, wie beispielsweise früher in einer Zeitung einen Artikel zu schreiben und den fotografiere ich ab und stelle ihn jetzt auf ein soziales Netzwerk, dann muss ich mir im Klaren darüber sein, dass das eben nicht dieselbe Reichweite hat, wie wenn ich einen 2-Minuten-Clip auf TikTok mache. Also mit anderen Worten, ich muss mir auch im Klaren darüber sein, dass diese neuen Medien auch anders funktionieren. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, wenn ich mir anschaue, wie diejenigen, die die Medien missbrauchen und die ihre negativen, die ihre Hass- und Hetzkampagnen erfolgreich auf diesen Medien verbreiten, damit umgehen, ist es offensichtlich möglich. Die Frage ist, haben die anderen, die die guten Nachrichten verbreiten sollen, verstanden, wie diese Medien funktionieren? Und da habe ich zuweilen den Eindruck, dass das eben nicht der Fall ist. Ich habe das mal so ein bisschen provozierend formuliert, indem man sagt, es reicht eben nicht, auf TikTok oder aber auf Twitter oder ehemals Twitter, jetzt X oder Instagram, den Pflaumenkuchen, das Blümchenkleid und die schwarzen Aktentaschen zu fotografieren, sondern ich muss dort auch entsprechend politische Inhalte transportieren, weil wir wissen in der Zwischenzeit, dass von den Millionen Nutzern beispielsweise in der Bundesrepublik über 50% im Alter zwischen 25 und 35 eine Plattform wie TikTok zum Beispiel, die eigentlich nur als eine Art Entertainment zu verstehen gewesen ist und sich selber auch verstanden hat, in der Zwischenzeit benutzen, um sich politisch zu informieren. Jetzt kann ich mich darüber aufregen und kann sagen, ja, die sollen lieber Zeitung lesen, aber das ändert es ja nicht, sondern die Leute nutzen trotzdem die Plattform. Also muss ich auf diesen Plattformen präsent sein, in einer Art und Weise, dass die Konsumenten auch erreicht werden. Und da bin ich wieder bei einem ganz banalen, ich gebe zu, etwas oldschool, aber dafür bin ich auch etwas alt vielleicht. Ich sage immer, das ist so eine Parallele wie beim Angeln. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das haben aber offensichtlich zumindest diejenigen, die ich immer wieder erlebe und die sich beschweren, ja, wir dringen da nicht durch, das haben die einfach nicht verstanden. Man muss die Netzwerke und man muss diese Plattformen dann auch eben so nutzen, wie sie funktionieren. Und das ist eben was anderes als vor 30 Jahren eine Zeitung oder ein Radio.
Vielleicht, um nochmal eine Sache klarzustellen, weil Sie es auch gerade gesagt haben, ich präzisiere an der Stelle nochmal, ich meinte vor allem, also dass man, natürlich kann man politische Inhalte über Social Media, ich meinte viel mehr damit, dass man gerade die Diskussionen, damit meinte ich vor allem Kommentarspalten, die ja sicherlich am problematischsten sind, gerade bei sehr komplizierten politischen Themen, dass es sehr schwierig ist, sich da so auszutauschen, dass jeder es versteht.
Sie haben völlig recht und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den Sie nochmal hinweisen. Deswegen ist es auch gut, vielleicht, wenn wir da noch eine Minute über die Kommentarspalten und so weiter
reden. Ja, klar, gerne.
Schauen Sie, ja, die Kommentarspalten sind gefährliches Terrain, schwieriges Terrain. Aber sie ähneln natürlich im Grunde genommen auch mit einem ganz gravierenden Unterschied, und da komme ich gleich auch drauf, sie ähneln natürlich eigentlich dem, was wir in der politischen Kommunikation wirklich brauchen. Und das ist die bilaterale Diskussion und Auseinandersetzung. Insofern funktioniert das auch in den Kommentarspalten und auf den sozialen Medien. mit dem Unterschied, wenn sie sich auf irgendeiner Dorfversammlung oder im Bürgergespräch auf der Straße mit einer Bürgerin oder einem Bürger unterhalten, dann sehen sie die Person vor sich. Sie kennen zwar vielleicht nicht den Namen und die Identität, aber die kann sich nicht verstecken. Also mit anderen Worten, man sieht sich von Gesicht zu Gesicht. Und das ist eben im Internet anders. Sie können im Internet ihre wahre Identität verheimlichen und unter Umständen deshalb auch viel enthemmter, aggressiver ihrem Ärger Luft machen, als sie das möglicherweise eben in der Realwelt tun würden, weil sie da erkennbar sind und weil sie dann auch mit den Konsequenzen zu rechnen haben, weil man ganz anders eben dann damit auch umgehen kann. Das ist ein ganz gravierender Unterschied und in der Tat, da müssen wir uns Gedanken drüber machen, wobei ich glaube, aus meiner Sicht zumindest ist das relativ einfach. Das, was in der analogen Welt verboten ist, das muss auch in der digitalen Welt verboten bleiben, beziehungsweise wir müssen die Betreiber dazu kriegen, entweder, dass solche Hass und Hetz, Beleidigungen und Gewaltandrohungen nicht stattfinden dürfen oder aber, dass diejenigen, die sie tun, in ihrer Identität dann auch den Strafverfolgungsbehörden zugeleitet werden können müssen. Also entweder müssen wir die Anonymität aufheben oder aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass sowas eben dort nicht passieren darf. Aber ohne eine Regulierung an der Stelle, glaube ich, werden wir am Ende kaum obsiegen können. Wobei es gelingt auch vielen selbst in dieser anonymen Internetwelt, solche Argumentationen, die dort ausgetauscht werden, die dann aber am Ende Hass und Hetze sind. Und ich will das hier nochmal ganz deutlich sagen, Hass und Hetze sind keine Meinung, deswegen auch nicht von der Meinungsfreiheit geschützt, sondern müssen geahndet und an solchen Stellen auch bekämpft werden. Ich denke, wir müssen vielleicht auch neue Wege finden, wie wir mit den neuen Medien eben an der Stelle umgehen und eben Hass und Hetze hier keinen Boden bieten. Wir werden das nicht alles aus der Welt kriegen, aber ich glaube schon, dass wir mit einigermaßen gemeinsamen Anstrengungen es zumindest reduziert bekommen und das wäre schon mal ein großer Fortschritt.
Vielleicht nochmal eine Frage zu Ihnen persönlich als Verfassungsschutzchef. Sie sagen ja, Sie sind auch viel mit Bürgern im Austausch und so weiter. Jetzt ist es natürlich auch so, dass Sie gegenüber gewissen Leuten sicherlich auch ein Feindbild sein können. Werden Sie denn ganz persönlich auch in der Öffentlichkeit angefeindet? Werden Sie auch bedroht? Mitunter auch, Sie reden ja auch Klartext, wie heute zum Beispiel.
Schauen Sie, Franz Josef Strauß hat mal gesagt, everybody's darling is everybody's deb. Also mit anderen Worten, wenn ich es jedem versuchen würde und jeder versuchen würde, recht zu machen, indem ich allen nur lieb und immer nach dem Mund reden würde, dann würde ich, glaube ich, meinen Job verfehlen. Und das würde mir auch charakterlich nicht, das bin nicht ich. Also ich rede Klartext, wobei ich versuche immer respektvoll mit Menschen umzugehen und auch nicht unter die Gürtellinie zu gehen, weil ich bin an einem Austausch interessiert. Selbst mit Menschen, die krude Ideen haben oder die wütend sind. Und ich kann so viel zumindest sagen, ich kriege eine Menge wütender E-Mails, je nachdem, worüber gerade diskutiert worden ist, auch eine Menge zustimmender E-Mails, was sehr schön ist, aber in der Regel sind es nicht diejenigen, die zustimmen, die einem eine freundliche E-Mail schreiben zur Unterstützung, sondern in der Regel sind es immer diejenigen, die sich befleißigen zu schreiben, die irgendwie im Strahl kotzen, beziehungsweise anfangen dann auch unflätig zu werden und bedrohend zu werden. In der Regel mache ich so, und das habe ich aber in früheren Zeiten an anderer Seite schon gelernt, ich antworte den Leuten auf ihre, wenn auch sehr unflätigen Äußerungen, aus dem einfachen Grund, weil ich davon ausgehe, ich will ihnen nicht die Genugtuung geben, dass sie das letzte Wort hatten. Ich werde am Ende so jemanden in der Mehrzahl nicht vom Gegenteil überzeugen. Darum geht's aber an der Stelle auch gar nicht, obwohl ich es schon sehr häufig auch erlebt habe, dass mir Leute teilweise wütende E-Mails geschrieben haben und wenn ich ihnen dann aber sachlich geantwortet habe, die Prozentzahlen sind jetzt relativ niedrig, aber trotzdem mir dann in einer zweiten Mail geantwortet und gesagt haben, ja, entschuldigen Sie, ich war einfach schlecht drauf und das, was Sie sagen, ist mir zumindest plausibel, auch wenn es mich vielleicht nicht überzeugt. Also man hat dann trotzdem an so einer Stelle nochmal eine Chance. Das sind sicherlich einzelne Personen, aber ich glaube, es lohnt sich hier wirklich um jeden und jede zu kämpfen, aus dieser Wutspirale rauszukommen. Und ich sage mal so, ich kenne mich doch selber und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir sind alle manchmal wütend über bestimmte Sachen. Das ist ein völlig natürlicher Prozess. Die Frage ist nur, steigern wir uns da mal weiter rein oder finden wir irgendwann noch einen Ausgang und kommen wieder raus? Und deswegen sage ich, es lohnt sich selbst in solchen Situationen, den Dialog zumindest zu versuchen, auch wenn das manchmal dann nur ein paar klare, knackige Sätze sind, die rüberkommen. Ja, es gibt diese Bedrohungen und ja, es gibt Morddrohungen bis schlimmere Dinge. Aber ich sag mal so, Augen auf bei der Berufswahl, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Also es war mir jetzt nicht völlig unbekannt. Und macht mir das Spaß? Nein, natürlich macht es keinen Spaß. Bin ich mir sicher, dass mir nichts passiert? Natürlich bin ich mir nicht sicher, dass mir nichts passiert. Ich denke da an Walter Lübcke und andere, die es getroffen hat. Ja. Wobei das nochmal eine andere Spielklasse ist. Aber trotzdem, ich denke auch einfach an dieser Stelle, ich kann mich auch als Chef meiner Behörde, und ich bin das Gesicht der Behörde, das ist nun mal natürlich nochmal eine besondere Problematik, weil wir ein Nachrichtendienst sind. Ich muss auch Vorbild sein, und das heißt, ich muss auch nach außen sichtbar sein für das, was ich vertrete, für das, was wir tun und für das, was ich sage. Das heißt, man kann sich auch nicht verstecken. Und dann bin ich natürlich ein Stein des Anstoßes. Wobei ich mir allerdings die Bemerkung erlaube bei meinen Kunden, also bei denjenigen, die wir als Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgemacht haben, fände ich es schon unbehaglich, wenn ich für die nicht der Stein des Anstoßes wäre. Ja. Das gehört einfach dazu. Insofern sage ich, ja, es macht nicht unbedingt nur Spaß. Und klar, es macht natürlich auch was mit einem selber. Vor allen Dingen, weil man sich immer die Frage natürlich stellen muss, wie sieht's mit der Familie aus, wie sieht's mit denjenigen aus, um die es eigentlich gar nicht geht, aber die dann natürlich unweigerlich auch zum Ziel solcher Hasstiraden und möglicher Angriffe dann auch werden. Das ist alles nicht verniedlichend oder das sollte man nicht runterspielen. Aber es bestimmt auch nicht meine Alltagsgefühle und mein Leben. Und sollte das irgendwann der Fall sein, spätestens dann wird es für mich Zeit, mir einen anderen Job zu suchen.
Ich fand es so spannend, wie Sie sagen, als Sie gesagt haben, dass Sie auch auf E-Mails antworten. Vielleicht ein Satz noch dazu. Es ist ja wahrscheinlich auch bei den Leuten, kommt dann so ein gewisser Überraschungseffekt, weil sie wahrscheinlich auch denken, ach ja, komm, ich schreibe jetzt eine Wut-E-Mail und die versandet dann in den Spam-Ordnern der Behörden oder bei uns auch, wenn wir ja auch Leserbriefe etc. kriegen. Und dann kommt aber tatsächlich eine Antwort persönlich vom Verfassungsschutzchef.
Ja, natürlich. Und ich will ganz offen sagen, also mir geht es nicht darum, die mundtot zu machen, sondern mir geht es einfach darum, auch wenn es manchmal schwerfällt, wenn man sich den Inhalt solcher E-Mails dann anschaut, trotzdem die Leute in einer gewissen Art und Weise ernst zu nehmen, weil ich glaube eben aus meinen vielfältigen Gesprächen, die ich auch draußen und Vorträgen und Diskussionen, und die sind nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, da geht's hoch her, da kracht wirklich, da brennt die Luft manchmal auch. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass einer der Gründe, wenn nicht sogar einer der Hauptgründe, warum die Menschen wütend sind, und sich dann natürlich auch entsprechend weiter radikalisieren und reinsteigern, darin begründet ist, dass sie nicht ernst genommen werden, dass keiner mit ihnen redet, dass keiner ihnen zuhört. Nochmal, es gibt viele Sachen, die sind völlig hirnverbrannt, die sind völlig neben der Spur. Und trotzdem haben solche Leute ein Recht darauf, ernst genommen zu werden und dass man sich mit ihnen unterhält. Ich muss jetzt keinen stundenlangen Dialog mit solchen Leuten führen. Aber zumindest mal zuzuhören und zumindest mal darauf einzugehen, wenn es einigermaßen möglich ist, sollte eigentlich eine Grundform sein. Denn ich glaube, dass diese Sprachlosigkeit, das Ignorieren, sich nicht vertreten fühlen, sich nicht gehört fühlen, das sind die eigentlichen ganz banalen Ursachen dafür, warum jetzt über viele Jahre sich so eine Wut angestaut hat und die Leute sich so erregen.
Kriegstreiberin, du hast ja noch nie richtig gearbeitet. All das musste sich Laura Wahl auch schon anhören bzw. auf ihren Social-Media-Kanälen lesen. Sie wünscht sich vor allem ein besseres Durchgreifen des Staates und der Polizei. Die Unterscheidung zwischen diesen Menschen und denen, die kritisch diskutieren wollen, sei ihr aber ganz besonders wichtig.
Ich finde vor allem den Hass, der einem im Netz entgegenschlägt, sehr erschreckend. Das habe ich im Kommunalwahlkampf ganz deutlich gespürt. Man muss nur ein Video zum Thema Migration hochladen. Und wenn das praktisch eigentlich in unserem Grundgesetz verankerte Selbstverständlichkeiten sind, wie Menschen, die vor Krieg fliehen sollten, Asyl erhalten können. Und da kommt dann so ein Hass drunter, dass man fast nur noch am Löschen ist mit sehr menschenverachtenden Aussagen. Und insgesamt gerade eben auf Social Media man das sehr stark merkt, wie sehr pauschal einfach, wenn sobald ein Video in, ich nenne es mal die rechte Bubble vordrängt, dann bist du eigentlich nur noch am Löschen. Das ist ein Punkt, wo auch der Staat und auch die Polizei definitiv viel zu schwach sind. Also ich würde mir wünschen, dass es Online-Wachen gibt, dass die Polizei aktiv selbst schaut im Netz, welche Kommentare sind wirklich volksverhetzend, sind als demokratiefeindlich einzustufen und als Straftatsbestand und dort selbst aktiv wird. Und im Moment ist es eben so, dass an vielen Stellen doch einem das Netz als immer noch ziemlich rechtsfreier Raum vorkommt und man da als Kandidatin auch ziemlich allein auf sich gestellt ist, mit diesen Hasskommentaren dann umzugehen, die schlimmsten vielleicht zu melden und das zu löschen. Aber es ist definitiv an vielen Stellen leider kein konstruktiver Umgang und keine Diskussion, die da miteinander stattfindet in den sogenannten sozialen Medien. Ja, ich glaube, die Herausforderung, und das ist ja das Problematische für unseren demokratischen Diskurs, ist eben dann auch als Abgeordnete unterscheiden zu können, was sind jetzt wirklich plumpe, blöde Nachrichten, die man nicht ernst nehmen muss, wo man keine Zeit drauf verschwenden müsste, und was sind ernst gemeinte Anfragen von BürgerInnen, weil das ist genau die Gefahr, dass die dann irgendwie in diesem Wulst untergehen. Und das ist natürlich auf jeden Fall mein Anspruch, dass Leute, die mit konstruktiver Kritik auf mich zukommen, die gute Anregungen haben, dass ich denen auch antworte und da ansprechbar bin und bleibe. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ja wieder bessere Debattenräume finden, wo man auch wirklich vernünftig über kontroverse Themen miteinander diskutieren kann.
Wir finden mal, ich finde es total spannend, aber ich glaube, wir müssen mal langsam den Abschluss finden. Aber zwei gute Fragen habe ich denn noch. Jetzt ist es ja so, dass es ja durchaus sein kann, wenn man sich die politische Lage anguckt in Thüringen, dass die AfD als Partei, die rechtsextremistisch eingestuft wird, stärkste Kraft werden kann. Was würde das für den Verfassungsschutz bedeuten?
Also schauen Sie, meine Glaskugel ist nicht größer und schöner geputzt als Ihre. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie eine bessere oder ein Draht irgendwie.
Wahrscheinlich eher nicht, nein.
Insofern denke ich, warten wir es mal ab. Entscheiden werden die Wählerinnen und Wähler in Thüringen am 1. September. Und dann werden wir uns abends angucken, welches Ergebnis dabei rausgekommen ist. Und dann heißt das immer noch nicht, dass das dann auch oder wie das dann aussieht. Denn dann müssen sich erstmal diejenigen, die gewählt worden sind, zusammenraufen und überlegen, wie sie die Zukunft unseres Landes gestalten wollen. Ich bin da ja nicht zweckoptimistisch, aber ich bin da grundsätzlich erstmal positiv eingestellt. Außerdem haben wir noch ein paar Wochen, wo vielleicht auch wie jetzt hier mit diesem Podcast es gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern, jung und alt, draußen einfach das Signal zu geben, ihr tragt Verantwortung. Ihr tragt Verantwortung für die Zukunft dieses Landes. Wer das in Zukunft auch gestalten soll, indem nämlich ihr Politikerinnen und Politiker wählt, die in eurem Sinne auch Politik machen. Also insofern bin ich da erstmal noch zuversichtlich. Wie gesagt, meine Stimmung könnte sich sicherlich am Abend des 1. September nach 18 Uhr eintrüben. Aber bis dahin bin ich noch guten Mutes und werde auch entsprechend mit allen Menschen, die mit mir reden wollen und mit denen ich reden kann, entsprechend sie versuchen zu motivieren, nicht nur zur Wahl zu gehen, sondern auch ihre Bürgerrechte in Anspruch zu nehmen und damit aber auch sehr verantwortungsvoll umzugehen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, da bin ich völlig entspannt. Herr Höcke hat mir auf einem Landesparteitag auch öffentlich schon sehr deutlich erklärt, was er dann machen will, wenn er Regierungsverantwortung bekäme beziehungsweise Einfluss nehmen könne. Erstens werde ich sofort in den Ruhestand versetzt. Darüber freue ich mich dann schon mal. Ich habe auch schon Pläne gemacht, was ich dann alles Schönes machen kann, wozu mir bisher die Zeit fehlt. Zweitens hat er erklärt, den Verfassungsschutz nur noch als Spionageabwehrbehörde zu nutzen. Dafür muss er zwar ein paar Gesetze ändern, aber wenn er meint, das tun zu müssen und gewählt ist, dann müssen wir damit umgehen. Ich gehe auch davon aus, dass nur weil ich weg bin, meine Leute im Amt für Verfassungsschutz trotzdem ihre gesetzlichen Auftrag erfüllen werden und entsprechend darauf reagieren werden, falls sie irgendwelche Anordnungen von jemandem bekämen, der jetzt durch die AfD ausgesucht in meine Funktion käme. Also ich denke, so einfach wird es nicht sein, die Macht zu übernehmen, wie er sich das vorstellt. Aber wie gesagt, bis dahin ist noch eine Menge Wasser, die Gera runterfließt, und da werden wir dann noch schauen.
Zum Abschluss, was wünschst du dir denn für Thüringen? Das kann allgemein, das kann politisch sein.
Ich wünsche mir für Thüringen ein tolles Land mit vielen klugen Geistern. Wir haben viel Potenzial, es ist viel geschafft worden. Ich wünsche mir für Thüringen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich noch mehr politisch engagieren. Ja, Wut ist da, die muss rausgelassen werden, dass sie aber selber begreifen, welche Verantwortung sie für das Land haben. Und dass sie am Ende, wenn sie ihre Stimme abgeben und auch sich danach weiter engagieren, diese Verantwortung im Blick haben und sehr sorgfältig entscheiden, wem sie ihre Stimme geben, um die Zukunft in den nächsten Jahren für unser Land zu gestalten.
Ich wünsche mir für Thüringen, dass wir ein Land sind, in dem auch weiterhin alle Menschen eine gute Zukunft finden können. Und das bedeutet für mich vor allem zwei Sachen, dass wir das Thema Klima- und Naturschutz als Erhalt unserer Lebensgrundlagen ernst nehmen, hier die Weichen für Wirtschaft und Gesellschaft richtig stellen und zweitens, dass wir als Gesellschaft tolerant bleiben und weiterhin für Menschen in ihrer ganzen Vielfalt ein gutes Zuhause sein können. Und das muss ganz deutlich heißen, dass man sich gegen Rechtsextremismus und gegen Rassismus abgrenzt. Und da wünsche ich mir, dass wir als DemokratInnen da einfach stark und lautstark bleiben, damit Thüringen auch in dieser Vielfalt, ja, auch in Zukunft ein gutes Zuhause für alle Menschen sein kann.
Vielen Dank, Stefan Kramer. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Und ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute auch auf den weiteren Weg.
Das gilt natürlich auch für Laura Wahl.
Und ein herzliches Dankeschön auch an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich nächste Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.